Diese Frage, was ist Glück, wird mir oft gestellt und es ist eine schwierige Frage, weil die Antwort eine große ist, weil auch das Wort ein großes ist und auch sehr viel für Verwirrung sorgt. Noch dazu, in der deutschen Sprache ist es nochmal verwirrender, weil eigentlich zwei ganz unterschiedliche Bedeutungen in ein Wort zusammenfallen, nämlich die Bedeutung Glück haben und glücklich sein. Und jede andere Sprache hat dafür zwei Begriffe. Also das wäre zum Beispiel im Englischen Luck und Happiness. Und Luck, das würde eben diesem Glück haben entsprechen, da haben wir relativ wenig Einfluss drauf. Und bei Happiness, was also im Deutschen dem Glücklichsein entspricht, da können wir sehr viel Einfluss nehmen drauf.
Das ist doch eine gute Nachricht. Auf das Glücklichsein können wir viel Einfluss nehmen, sagt Psychologin Heidemarie Smolka.
Das hat sehr viel mit unserer Einstellung zu tun, mit unserem Denken, mit unserem Vergleichen, mit der Achtsamkeit, mit der Dankbarkeit, mit der Neugier. Also das sind ganz viele Zutaten, an denen ich drehen und schrauben kann.
Heidemarie Smolka beschäftigt sich schon seit ihrem Studium mit der sogenannten positiven Psychologie und mit der Frage nach dem Glück.
Mich hat das einfach von der ersten Sekunde an fasziniert, dieser Perspektivenwechsel, dass man in der Psychologie sich nicht nur mit Problemen befassen muss, sondern dass es ja sehr wohl Sinn macht, nicht zu warten, bis es mir schlecht geht und dann was zu unternehmen, sondern im Vorfeld schon etwas zu tun, die Seele zu stärken und die psychische Widerstandskraft ja, auf gute Beine zu stellen und Überlegungen anzustellen, was kann ich tun, mein Leben gelingen zu lassen? Und da gibt es eben sehr viel, was man tun kann. Und das finde ich so spannend und das sehe ich auch wirklich, wirklich so als meine Aufgabe oder ich könnte auch sagen Berufung, dieses Wissen in die Welt zu tragen, weil aus meiner Beobachtung ist dieses Wissen noch nicht sehr verbreitet, dass man das wirklich in der eigenen Hand hat, zu einem großen Teil, ja. Die meisten Menschen wissen Bescheid, zumindest mal wissen sie es, ob sie es tun, ist wieder was anderes, aber sie wissen Bescheid, welche Nahrungsmittel sind gesund und welche sind nicht gesund. Oder dass es wichtig und gut ist, sich zu bewegen und Sport zu machen. Aber dass wir auch ganz aktiv der Seele Gutes tun können, dass es Verhaltens- und Denkweisen gibt, die der Seele gut tun, die sozusagen Vitamine für die Seele sind und dass es Verhaltens- und Denkweisen gibt, die der Seele schaden und wie Junkfood sind für die Seele, das ist, glaube ich, nicht so verbreitet, dieses Wissen. Und ich finde, das müsste man schon den Kindern beibringen. Ja, es gibt ja glücklicherweise, im wahrsten Sinne glücklicherweise, auch schon Schulen, die Glück unterrichten. Und ich habe auch mit drei Lehrerinnen zusammen Unterrichtsmaterial erstellt für den Glücksunterricht. Also aus meiner Sicht wäre das allerwichtigste Unterrichtsfach. Man sagt ja immer, die Schule ist da, um fürs Leben zu lernen. Und was gibt es wichtiger als zu wissen, als ein Werkzeug zu haben? Was kann ich tun, dass es mir und meinem Umfeld und dass es uns und auch der Welt gut geht? Ja? Es geht ja nicht nur um mich. Ein glücklicher Mensch wird sich auch so verhalten, dass es auch der Welt gut tut. Und da haben wir ja der Welt in den letzten Jahrzehnten vieles angetan vor lauter Gier und mehr und schneller und höher, ja, was in Wirklichkeit nicht glücklich machend ist. Die Rechnung haben wir jetzt präsentiert bekommen.
Was uns glücklich macht, verändert sich im Laufe unseres Lebens. Als Kind war für uns Glück etwas anderes als dann als Jugendliche und später als Erwachsene. Und auch die momentane Situation hat Einfluss darauf, was uns gerade glücklich macht und was nicht. Um dem Glück leichter auf die Spur zu kommen, hat Heidemarie Smolka ein Glücksmodell entwickelt.
Dabei unterscheide ich drei Kategorien. Das ist einerseits die Zufriedenheit, die Freude und die Glücksmomente. Und wenn man die näher umschreibt oder sich näher ansieht, dann werden diese unterschiedlichen Dimensionen klar, weil Zufriedenheit kommt sehr über das Denken zustande. Die Freude, so wie ich es verstehe, ist das Glück der Lebenslinie oder der Biografie, weil da ist auch die Vorfreude und die Nachfreude drin. Und eben die Zukunft und die Vergangenheit. Und dann die emotionalste Kategorie, das sind die Glücksmomente. Und das ist das, was im Jetzt stattfindet. Also das wäre so ganz klassisch zum Beispiel ein Stück Schokolade zu essen oder einen Sonnenuntergang zu sehen oder ein Lächeln oder Kindern zuzuschauen. Also das, was im Jetzt stattfindet. Und diese drei Dimensionen haben eben unterschiedliche Zugänge, so wie Denken und Fühlen. Und das kann ich mir auch zunutze machen, dass ich zum Beispiel mein Denken verändere oder mich mehr in die Gegenwart bringe und meine Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt habe und dadurch mehr Glücksmomente.
Was konkret können wir also tun, um glücklicher zu leben? Zunächst einmal können wir unsere Einstellung verändern, sagt Heidemarie Smolka.
Einstellungen sind veränderbar. Also mit Einstellung ist gemeint so etwas wie im Sinne von halb voll, halb leer. Kann ich zu einer Situation eine negative oder eine positive oder auch eine neutrale Einstellung haben? Und das ist eben vielen Menschen auch nicht so bewusst, dass ich das wählen kann. Ich kann meine Bewertungen aktiv wählen. Der erste Schritt dafür ist, dass es mir mal bewusster wird, wie entscheide ich oder wie bewerte ich eine Situation. Und dann damit flexibler zu werden. Und wenn ich darin geübt bin, dass ich da flexibel sein kann, ist das nicht nur ein wichtiger Beitrag fürs Glücklichsein, sondern es ist gleichzeitig auch ein wichtiger Beitrag, zum Beispiel weniger oft gestresst zu sein. Und da möchte ich so ein kleines Beispiel bringen. Ja, ich kann zum Beispiel mir vorstellen, ich stehe im Stau. Und auch im Stau stehend habe ich jetzt theoretisch die Möglichkeit, ich könnte mich ärgern. Ja, das ist etwas, was sehr oft automatisch passiert. Das ist auch wirklich im Gehirn sehr oft automatisiert. Stau ist gleich Ärger. Und es geht schon los und man regt sich auf und schon wieder ein Stau und das brauche ich wieder so viel Zeit und ich komme da zu spät und wie unangenehm das ist. Man kann sich da richtig schön hineinsteigern und ist halt gestresst und verärgert, dass man im Stau steht. Eine andere Möglichkeit, im Stau zu stehen, ist, die Situation zu akzeptieren. Das gelingt ganz gut, indem ich das versachliche und einfach zu der Erkenntnis komme, ich stehe jetzt im Stau. Ich kann es nicht verändern. Ich stehe im Stau, Punkt. Und es ist jetzt so. Wenn mir das gelingt, das so sachlich nüchtern zu betrachten, dass ich ja an der Situation nichts ändern kann, ich kann mich ärgern, so viel ich will, es wird sich nicht ändern, ist das eine gute Voraussetzung für Akzeptanz. Und da ist schon mal was Wichtiges passiert. Ich bin nämlich den Ärger los. Der gleichen Sekunde, wenn mir das gelingt. Und wenn ich dann in dieser neutralen Haltung bin zu der Situation, kann dann der nächste Schritt sein, dass ich mir überlege, wie kann ich denn jetzt im Stau stehend mir eine feine Zeit machen, wenn ich jetzt vielleicht im Verkehrsfunk höre, das dauert jetzt 20 Minuten, könnte ich mich jetzt 20 Minuten ärgern? Oder ich überlege mir, wie mache ich mir jetzt die 20 Minuten fein? Und da gibt es ja auch wieder viele, viele Möglichkeiten. Ich kann mir eine feine Musik aufdrehen, ich kann ein Hörbuch hören, ich kann an den nächsten Urlaub denken, ich kann meine Atemübungen machen und. Und das ist, finde ich, ein sehr eindrückliches Beispiel, das zeigt, in den allermeisten Fällen ist es nicht der Reiz, der Stress auslöst, sondern es ist meine Bewertung des Reizes. Es ist nicht der Stau, der den Stress auslöst, sondern es ist meine Art und Weise, wie ich mit dem Stau umgehe. Ich habe immer wieder die Wahl und ich finde das auch so entlastend, wenn man merkt, ich bin gestresst oder genervt, zu überlegen, kann ich was an der Bewertung verändern? Manchmal ist es ganz einfach, manchmal ist es auch schwierig. Es geht ja auch nicht immer. Es geht ja auch beim Glückstraining und das ist mir auch ganz wichtig, es geht ja nicht darum, immer glücklich zu sein, das ist ja eine Illusion. Und unangenehme Gefühle sind auch wichtig. Die haben ja auch ihre Berechtigung. Manchmal ist es die gesündeste Reaktion, sich zu ärgern oder traurig zu sein. Aber die Frage ist immer, wie oft mache ich das und wie lang mache ich das? Wie lang ärgere ich mich über was? Und das ist manchmal so unangemessen. Und dann sollte man den Ärger auch nicht 10-mal aufwärmen und noch 10-mal erzählen und noch einmal. Jedes Mal, wenn ich es erzähle, erinnere ich mich ja wieder dran und der Ärger ist wieder da. Und dem Gehirn ist es nämlich vollkommen egal, ob ich mich aktuell ärgere oder ob ich mich daran erinnere. Im Gehirn passiert genau das Gleiche wieder. Und das zu wissen, finde ich auch so wichtig.
Apropos Gehirn. Neue Erkenntnisse der Hirnforschung zeigen, dass Lernen ein Leben lang möglich ist, und zwar bis ins hohe Alter. Und ein weiteres Ergebnis ist, wir können unser Gehirn auch in Bezug auf unsere Emotionen trainieren. Das ist ein wichtiger Faktor für das Glück.
So wie ich Klavierspielen üben kann oder Italienisch lernen kann, kann ich auch glücklich sein lernen. Weil im Gehirn gibt es bestimmte neuronale Strukturen jeweils für unterschiedliche Stimmungen. Das heißt, es sind andere Neuronen aktiviert, wenn ich mich ärgere, als wenn ich mich freue. Und ein Mensch, der sich zum Beispiel sehr oft ärgert, ja, und ich denke, jeder Mensch kennt so einen Menschen, der sehr leicht in Ärger zu versetzen ist, dieser Mensch hat sein Gehirn in Bezug auf Ärger trainiert, weil er sich so oft ärgert. Und das ist jetzt ein Teufelskreis, der ärgert sich so oft, das Gehirn ist im Ärgern trainiert, das heißt, der Ärger ist eine Gewohnheit, ist ein Automatismus, das hat zur Folge, der ärgert sich sehr oft. Also das ist so selbsterhaltend. Und da wäre es gut zu versuchen, den Ärger mal zu reduzieren, ja, das bewusst zu machen und die Gedanken dazu zu verändern. Aber es ist ja umgekehrt das Gleiche gültig, nämlich bei freudiger Stimmung, dass auch das trainierbar ist. Also ein Mensch, der sehr positiv ist, der oft gut aufgelegt ist, der optimistisch ist, der hat in seinem Gehirn eben die Areale trainiert, die für gute Stimmung zuständig sind. Das heißt, die neuronalen Vernetzungen sind dort sehr dicht und dieses Gehirn hat gute Laune als Gewohnheit sozusagen gelernt. Und bei diesen Menschen genügt dann ein kleines positives Ereignis, so quasi das Gänseblümchen, das schon ein Glücksgefühl entstehen kann, weil das Gehirn in der Emotion trainiert ist. Das finde ich unglaublich wichtig und das sehe ich auch so als das Zentrum des Glückstrainings, das mal zu wissen, wenn ich weiß, jedes Mal, wenn ich mir zum Beispiel auch Sorgen mache, trainiere ich mein Gehirn im Sorgenmachen. Und wenn mein Gehirn im Sorgenmachen trainiert ist, mache ich mir oft Sorgen. Das ist so ein Selbstläufer. Deswegen ist es gut, da aktiv gegenzusteuern.
Um hier aktiv zu steuern, hat Heidemarie Smolka eine Methode entwickelt. Dabei werden Emotionen bestimmten Orten zugeordnet.
Das funktioniert so, dass man sich in einem Raum einen bestimmten Platz überlegt, den ich zu meiner Raunzerzone erkläre. Oder man kann es auch nennen, die Klagemauer oder die Jammerecke oder wie auch immer man es nennen will. Aber jedenfalls einen Platz, ja, nur so einen Platz, wo man sich hinstellen kann. Und an diesem Platz stelle ich mich jedes Mal hin, wenn mir bewusst wird, ich ärgere mich, ich bin traurig, ich mache mir Sorgen, ich habe einen Konflikt. Also alle unangenehmen Emotionen finden auf diesem Platz statt. Das heißt, immer wenn ich es merke, ich bin schon wieder wütend oder traurig, stelle ich mich dorthin. Mit der Idee, bewusster zu werden, wie oft bin ich da eigentlich? Wer oder was bringt mich da hinein? Und wie lang bin ich da drin und wie oft gehe ich da aktiv hinein? Und was habe ich für Möglichkeiten, noch wieder rauszukommen? Dann kann ich mir noch einen zweiten Platz überlegen, das wäre die Neutralzone. Da bin ich, wenn ich jetzt weder gut oder schlecht drauf bin. Und eine ganz wichtige Zone ist natürlich die gute Launezone. Da bin ich, wenn ich gut drauf bin, wenn ich was mache, was mir Spaß macht, wenn ich über was Schönes nachdenke, wenn ich eben gerade fröhlich bin. Und das ist dann sehr spannend, wenn man das wirklich mal so als Experiment, ja, so als Übung, sich immer wieder vorstellt, wo bin ich denn gerade? Und dann zu beobachten, was macht was mit mir? Und dass ich auch bewusst werde, ich kann da immer wieder steuern, eingreifen. Wenn ich jetzt so als Beispiel, wenn ich mit einer Freundin telefoniere und ich telefoniere mit ihr und wir reden gerade vielleicht über, was heute an dem Tag schwierig war. Das kann ja auch entlastend sein, wenn man darüber reden kann und was los wird und vielleicht getröstet wird oder einen Ratschlag bekommt oder einen Zuspruch bekommt. Aber jetzt reden wir da vielleicht schon 10 Minuten auch über die aktuelle Weltlage und was alles schwierig ist. Und das kann so eine Dynamik bekommen, dass man dazu hängen bleibt und nur mehr über Schwieriges redet. Und wenn ich mich aber in die Raunzerzone stelle und merke, nach 10 Minuten, jetzt stehe ich das ganze Telefonat schon in dieser Raunzerzone, jetzt reicht's aber. Und dass dann hoffentlich diese Idee kommt und dieser Impuls kommt, jetzt einmal in die gute Launezone hinüber zu wandern und ich zum Beispiel meine Freundin frage, du, was machst du denn heute noch Schönes? Oder wann sehen wir uns denn wieder? Und machen wir uns doch was aus, dass wir einen schönen Spaziergang machen. Oder was ist dir denn heute Schönes passiert? Also, dass ich aktiv den Schritt herausmache und aktiv etwas verändere, wenn ich merke, ich bin da sozusagen hängen geblieben da drinnen. Das ist das, was wir vorher schon gesagt haben, diese Entscheidungsfreiheit. Ich habe so oft die Wahl, womit beschäftige ich mich, wo geht meine Aufmerksamkeit hin, wohin richte ich den Scheinwerfer. Ja? Es gibt gerade vieles Schwieriges auf der Welt, das ist überhaupt keine Frage. Es ist auch okay, sich damit zu beschäftigen, aber wie lang? Und in dem Wissen, es tut mir nicht gut, es tut meiner Seele nicht gut. Und ich kann mich ja damit beschäftigen, aber dann braucht es einen Ausgleich. Und dann richte ich aktiv meinen Scheinwerfer wieder auf das Positive und auf das Gelingende und auf das, was mir gut tut und was mir Freude macht.
Ein Weg zum Glück führt also über unser Denken, unsere Einstellung und Bewertung von Situationen. Ein anderer Weg führt über unsere Gefühle, sagt Heidemarie Smolka.
Das sind dann eben diese Glücksmomente, die ich in diesem Dreiermodell vorgestellt habe, Zufriedenheit, Freude, Glücksmomente. Die Glücksmomente sind von der Definition her das, was im Jetzt stattfindet. Also alles, was genau in dem jetzigen Augenblick stattfindet. Ob das jetzt ist, dass ich das Wetter wahrnehme, dass ich an einer Blume rieche, dass ich einen Schluck Wasser trinke, dass ich ein gutes Gespräch habe. Wenn ich weiß, Glücksmomente können von der Definition her nur im Jetzt stattfinden, dann kann ich mir das zunutze machen, indem ich meine Aufmerksamkeit öfter ins Jetzt bringe. Weil wir sind sehr oft mit unserer Aufmerksamkeit nicht im Jetzt, sondern irgendwo mit unseren Gedanken. Dass wir über was nachdenken, dass wir vielleicht sogar über das Nachgrübeln, uns vielleicht sogar Sorgen machen. Oder was auch sehr oft vorkommt, dass unsere Gedanken schon in der Zukunft sind. Dass man sich überlegt, heute sollte ich noch einkaufen gehen und da sollte ich noch mit Freundin anrufen, weil die Geburtstag hat und das sollte ich noch, das sollte ich noch, das sollte ich noch. Das heißt, wir sind so mit unserer inneren To-Do-Liste beschäftigt. Und wenn da unsere Gedanken immer schon in der Zukunft sind, macht das erstens oft Zeitdruck, weil die Zukunft schon mich so zieht. Und zweitens verpasse ich das Glück im Sinne der Glücksmomente, weil die können ja nur stattfinden, wenn meine Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt ist. Und das ist in Wirklichkeit das Einfachste der Welt, im Jetzt zu sein. Das kann jedes Kind, ja, und dennoch fällt es uns so schwer. Jedes Kind kann das, also da können wir uns da wirklich von den Kindern was abschauen. Und wir, viele Erwachsene, haben es einfach wirklich verlernt und gehen dann wochenlang in Achtsamkeitstrainings, um es wieder zu erlernen, die Fähigkeit, ganz im Jetzt zu sein. Und wie kann das gelingen? Am besten kann das eben gelingen, wenn ich Strategien habe, um mein Denken in Zaum zu halten oder mein Denken sogar mal zu stoppen. Und das kann mir eben gelingen, indem ich meine Aufmerksamkeit auf meine Sinne richte. Also ich kann zum Beispiel im Wald spazieren gehen und über irgendwas nachdenken. Oder ich gehe im Wald spazieren und wecke alle meine Sinne und schau mal ganz genau. Ich meine, die jetzige Jahreszeit bietet sich ja genial an, weil jetzt alles grün ist und blüht und weil es wieder warm ist. Ich kann sogar diesen Frühlingswind auf der Haut spüren. Ich kann die Vögel zwitschern hören. Ich kann riechen. Ja, ich kann vielleicht sogar, wenn ich mich mit Wildkräutern auskenne, was kosten. Also ich kann alle meine Sinne nutzen und bedienen und wecken. Und wenn ich das mache, ist automatisch das Denken gestoppt. Und dann bin ich im Jetzt. Und mit diesem Gegenwärtigsein schaffe ich eben die beste Voraussetzung für Genuss. Und manche Menschen verschieben das so in den Urlaub, ja, oder ins Wochenende. Aber Genuss geht immer. Genuss geht auch während der Arbeitszeit. Ich kann auch genussvoll zwischendrin hinausschauen. Es braucht auch nicht viel Zeit. Es genügt manchmal ein paar Augenblicke. Oder mich auf meine Atmung zu konzentrieren und mal drei tiefe Atemzüge nehmen. Oder ganz bewusst ein Glas Wasser trinken und dankbar sein, dass wir in Wien so ein gutes Wasser haben.
Die Dankbarkeit, von der Heidemarie Smolka zum Schluss gesprochen hat, führt uns auch zum Glücklichsein.
Das ist ja in Wirklichkeit in allen Religionen auch enthalten und im Gebet enthalten, dieses Dankbarsein. Und dieses wirklich so im Innersten, das zu spüren, wie dankbar kann ich sein, zum Beispiel, dass ich in Österreich leben kann und dass wir hier Frieden haben. Und die Dankbarkeit wird manchmal so ein bisschen belächelt. Und dann nämlich, wenn sie so oberflächlich gesehen wird, ja, diese Empfehlung, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen zum Beispiel, das kann man auch banal sehen und sich denken, ja, dann schreibe ich auf, ich bin dankbar, dass ich in Österreich lebe, dass es Frieden ist, blablabla, ja. Aber es macht einen Unterschied, ob ich das jetzt nur so herunterrattere oder ob ich das wirklich in meinem Innersten spüre, wirklich so eine tiefe Dankbarkeit zu haben. So vieles, was wir an Fülle haben, hier in Österreich lebend, ist so selbstverständlich, dass wir es einfach nicht wahrnehmen. Und erst wenn ich es nicht kann, wird es mir bewusst. Und das war ja auch, finde ich, das Thema Corona und diese Entbehrungen, die uns Corona gebracht hat, in Wirklichkeit auch eine Chance, da ganz zu vielen Erkenntnissen zu kommen, weil das hat uns auch so viel Selbstverständliches genommen. Diese Selbstverständlichkeit, dass ich meine Freunde umarmen kann, dass ich meine Freunde treffen kann, dass ich ins Theater gehen kann, dass es Veranstaltungen gibt, dass ich ins Gasthaus gehe und. Also alles, was uns halt verboten wurde. Und jetzt kann ich damit hadern und das schrecklich finden und leiden. Oder ich kann es auch sehen als eine Chance, dass ich mir eben wieder bewusster werde und dass ich in eine Dankbarkeit komme, dass es nach und nach wieder möglich wird, dass wir das alles wieder erobern können und dass wir trotz dieser Entbehrungen immer noch unglaublich viel haben, was selbstverständlich ist. Die Dankbarkeit ist sozusagen ein Weg, dass ich aus diesem See der Selbstverständlichkeit oder das Meer, der Ozean der Selbstverständlichkeit, muss man fast sagen, fischen gehe, ja, und so Schätze hebe. Also es hat dann für mich fast einen spirituellen Aspekt, ja, diese Dankbarkeit so tief zu spüren. Und die Dankbarkeit ist eben eine Möglichkeit, die mich sofort in eine gute Stimmung bringt. Und wenn man nochmal zurückkommt auf diese Idee Raumzone, Neutralzone, gute Launezone, ist die Dankbarkeit auch so ein Weg, der mich gleich in dieses Gefühl der Fülle bringen kann.
Wir können viel tun, um glücklich zu sein. Trotzdem wird es immer wieder Zeiten geben, in denen wir nicht glücklich sind.
Wir haben zu großem Teil das Glück selbst in der Hand. Ich kann es selbst an sehr vielen Stellen ansetzen. Und da kommt dann am Ende die Conclusio, ich bin meines Glückes Schmied. Und darin ist ein Stück eine Gefahr, weil wenn ein Mensch nicht glücklich ist, könnte er sich das jetzt selbst zum Vorwurf machen, sagen, ich bin so unglücklich und jetzt bin ich auch noch selber schuld, dass ich es nicht auf die Reihe bekomme. Und das nagt an Menschen sehr. Und manchmal gibt es Situationen und Lebensphasen und auch vielleicht Krankheiten, es kann auch eine Depression dahinter sein, dass es gerade nicht funktioniert mit dem Glücklichsein. Und das zu akzeptieren und dann nicht sich noch den Vorwurf dazu machen, jetzt bin ich selber schuld, dass ich nicht glücklich bin, sondern es ein Stück anzunehmen und vor allem auch, wenn man da nicht bald herausfindet, sich Unterstützung zu holen. Das ist so wichtig und das finde ich so erschreckend, dass es noch immer für so viele Menschen so stigmatisiert ist, zum Psychologen oder zum Psychotherapeuten oder zum Psychiater gehe ich nur, wenn ich deppert bin oder wenn ich blöd bin oder wenn ich sehr krank bin. Nein, ich sage immer, wenn man Zahnweh hat, geht man auch zum Zahnarzt und denkt sich nicht, das muss ich selber schaffen. Und wenn die Seele sehr weh tut, dann ist es bitte, bitte das Richtigste, sich Unterstützung zu holen.
Es ist übrigens nicht das große, überwältigende Glückserlebnis, das unser Leben glücklich macht. Es sind die vielen kleinen Glücksmomente.
Beim Glücklichsein kommt es mehr auf die Häufigkeit von Glücksmomenten an als auf die Intensität. Das heißt, es ist glücklichmachender, wenn ich im Laufe eines Tages oder Lebens viele, 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 viele kleine Glücksmomente habe, als selten große. Und das kann man sich auch zu Herzen nehmen. Es ist nämlich dieses kleine Glück, das es ausmacht. Ja? Und diese Wachheit und Achtsamkeit, dass ich mit offenen Augen durchs Leben gehe. Und wenn ich in so einer Achtsamkeit durchs Leben gehe, dann merke ich, die Glücksmomente lauern überall. Ich brauche sie nur wahrnehmen.
Und hierin liegt für Heidemarie Smolka der Schlüssel zum Glück. Den verrät sie uns jetzt zum Abschluss mit einem einzigen Wort.
Ich kann das, wenn es hart hergeht, auf ein Wort reduzieren. Und das heißt jetzt.